Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute, wenn innere Bilder heilen, Imagination als Therapie. Warme Farben, schöne Orte, liebevolle Momente. In der Vorstellung eines Menschen können wunderbare Bilder entstehen. Sind Menschen aber krank, wird auch ihr Denken negativ beeinflusst. Imaginationsübungen besitzen eine psychisch stabilisierende Funktion. In ihnen werden Patienten zur Arbeit mit inneren Bildern angeleitet. Dabei entsteht die Möglichkeit, eigene Selbstheilungskräfte wieder zu entdecken und zu aktivieren. Die Fähigkeit eines Menschen, sich etwas vorstellen zu können, wird als Imagination bezeichnet. Damit sind nicht nur die inneren Bilder und Gedanken gemeint. Auch das Hören, das Riechen, das Schmecken und das Fühlen sind über die Vorstellungskraft aufrufbar. Über die Möglichkeit der Imagination als Therapie sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und ich spreche mit Professor Dr. Uwe Gonter, ärztlicher Direktor und Chefarzt am Ameos Klinikum Bremen. Herzlich willkommen, Professor Gonter.
Hallo, Frau Hartung-Kollbaum.
Herr Professor Gonter, wir haben heute ein Thema, ja, ich will es vielleicht mal sagen, es klingt so ein bisschen esoterisch, vielleicht überspitzt gesagt, Imagination, Imagination, wie immer man es nennen will. Was ist das Besondere und ist es wirklich vielleicht so ein bisschen esoterisch?
Na, ich glaube, esoterisch würde ja bedeuten, dass es so außerhalb der normalen irdischen Welt sich befindet. Und ich glaube, das ist es gerade nicht, sondern es ist ein sehr menschliches Thema. Wir haben diese Fähigkeit, innere Bilder zu entwickeln. Wir haben sogar die Fähigkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Dann wären wir schon ganz im Bereich von Therapie. Aber aus meiner Sicht ist das ein letztlich bodenständig menschliches Thema. Es ist einfach auch eine Realität unseres menschlichen Lebens, dass wir mit Imagination, also mit inneren Bildern leben. Und insofern Esoterik in dem Sinne, dass es sich um irgendwas abgedreht, Weltfremdes handeln würde, sondern etwas, was zum Leben dazugehört, was aber vielleicht eine bezeichnende Richtung ist, dass man das schon in diese Ecke verbannt. Ja, wie ist es da gelandet? Vielleicht, weil sich die allzu sehr aufs Zählen und auf die naturwissenschaftliche Beobachtung verlassende Weltsicht, weil die sich um solche Phänomene, die einfach Realitäten sind, nicht gekümmert hat. Darum konnten dann eher so ein bisschen versponnene Leute ja so aus dem Esoterikladen sich darum kümmern. Aber die für die Menschen ist es ja einfach eine Realität. Wenn ich die Augen zumache und sage Sonnenuntergang, dann sehe ich einen Sonnenuntergang, obwohl hier gerade die Mittagssonne scheint, ja.
Sie haben jetzt gerade von der Sonne gesprochen. Ich kenne es natürlich auch. Klar, wenn man also dann auch mal Ruhe hat, die Augen schließt, dann kommen Bilder von Dingen, die man erlebt hat, vielleicht vom schönen Urlaub oder was auch immer. Aber wenn man das jetzt so auf die Therapieform runterbricht, dann ist das ja auch so eine Verbindung zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein, wenn ich das richtig weiß. Und es wird ja in vielen verschiedenen Therapien auch genutzt als ja, Behandlungsmethode. Welche Bedeutung hat das Unbewusste, gerade auch bei psychischen Erkrankungen?
Das ist eine schöne große Frage. Also über das Unbewusste, Sie haben jetzt ja vom Unterbewussten und vom Unbewussten gesprochen. Wir alle machen das so, dass wir das häufig synonym verwenden. Aber über das Unbewusste gibt es einen großen Streit. Man kann halt sagen, wenn es wirklich konsequent unbewusst ist, dann können wir auch nicht drüber reden, weil wir dann nichts darüber wissen. Und die ganze Psychoanalyse beschäftigt sich ja mit der Aufgabe und in der Folge viele andere Psychotherapie-Schulen, dass wir eben doch Dinge, die in diesem unbewussten Bereich sich höchstwahrscheinlich befinden, wir wissen es ja nicht, weil alles, was wir wissen, wäre ja bewusst, aber dass die irgendwie hineinragen ins Bewusstsein, so wie Dinge, die unter der Wasseroberfläche sind, auftauchen können. Das ist ja so ein beliebtes Bild auch für das Unbewusste, dass das unter Umständen weitreichende Tiefen sind, wie in einem tiefen See oder wie im Meer. Und dass Dinge aus dieser Tiefe auftauchen können und dann das Licht des Bewusstseins erblicken oder schon in den oberen Schichten des Wassers irgendwie sichtbar werden, während ja in mehreren 100 Meter Tiefe natürlich, wo gar kein Lichtstrahl mehr hinkommt, da gibt es ja auch nichts zu sehen, es sei denn, irgendein U-Boot leuchtet da mal herum. Aber ja, das ist vielleicht so ein Bild dafür. Und wie gesagt, die Psychoanalyse versucht, gerade in der Behandlung von Traummaterial, wo man davon ausgeht, dass das überwiegend aus dem Unbewussten kommt, die Psychoanalyse versucht halt, diese Vorgänge zum Gegenstand auch des therapeutischen Durcharbeitens zu machen. Und in anderen therapeutischen Schulen taucht die Auseinandersetzung zumindest mit inneren Bildern auch immer mehr auf. Und zwar immer in diesem Wechselspiel. Häufig haben unsere Patientinnen und Patienten unwillkommene Bilder, die irgendwo herkommen, auch unerfreuliche Bilder, die manchmal auch ganz konkrete Hintergründe haben. Und in der Therapie geht es in den unterschiedlichen Schulen darum, dass wir den Menschen helfen, neben die unerfreulichen Bilder auch bewusst erfreuliche Bilder zu stellen und dann in eine Situation zu kommen, dass sie zwischen diesen Bildern immerhin wechseln können. Man kann also die negativen Bilder, die aus irgendwelchen Gründen in der Seele von Menschen vorhanden sind, die kann man ja nicht einfach wegzaubern oder ersetzen, aber man kann daneben andere Bilder bewusst stellen und die Menschen kommen dann im Laufe der Therapie, wenn man das übt, das ist wirklich auch eine Frage von Übung, die kommen zunehmend in die Lage, dass sie zwischen den negativen und den positiven Bildern immerhin wechseln können. Und darüber entsteht eine Distanzierung von der ungeheuren Macht der negativen Bilder, die häufig so eine beherrschende Rolle in Menschen spielen.
Ist das aber vielleicht auch, ich sag mal so ein Risiko? Also ein Vorteil der Imagination ist, dass man negative Bilder wegbekommt, indem man sich positive Bilder vorstellt. Aber birgt das auch ein Risiko in sich? Zum Beispiel, dass man eben diese Gratwanderung zwischen Realität und Fantasie, dass das fließend wird, dass man irgendwann nicht mehr unterscheiden kann?
Ja, ich möchte nochmal sagen, es ist kein Ersetzen. Also man bekommt die nicht einfach weg. Die sind da und wir müssen die auch anerkennen. Auch die negativen Bilder, die haben ihre Berechtigung im psychischen Prozess. Und wir stellen denen geübte positive Bilder quasi gegenüber oder zur Seite und wir schaffen es mit der Psyche der Patientinnen und Patienten, die bereit sind, sich auf so einen Prozess einzulassen, das machen wir ja nur mit deren Einverständnis, schaffen wir es, dass die in eine solche Beobachtungsposition kommen, dass sie zwischen solchen Bildern wechseln können. Und alleine dieser Vorgang befreit die in der Regel aus der Umklammerung durch die negativen Bilder. Das wollte ich jetzt einfach nochmal wiederholen. Und Ihre Frage ist aber natürlich trotzdem gut und richtig. Sind da auch Gefahren drin? Und da würde ich sagen, ja, klar, in jeder wirksamen Methode gibt es Gefahren. Also es gibt einmal die Gefahr, sie auch falsch anzuwenden. Da gibt es viele Beispiele, glaube ich, für viele suggestive Übungen. Also es gibt auch gute Gründe in der Therapie, gelegentlich suggestiv vorzugehen. Aber es gibt natürlich auch autoritär manipulative Ansätze, Menschen mit Imagination in eine falsche Richtung, also die nicht ihrer Gesundung und ihrer Freiheit dient, sondern die ihnen womöglich sogar Schaden zufügt, also so zu bewegen. Das ist sicherlich eine Gefahr von gelenkter Imagination. Und es gibt auch eine gewisse Gefahr, ich glaube, das war ja mehr der Hintergrund Ihrer Frage, dass Menschen sich in inneren Bildern verlieren und den Bezug zur Realität weniger intensiv herstellen, worum es ja in der Therapie auch immer gehen sollte. Es geht ja nicht darum, dass Leute in Fantasiewelten denken, alles ist gut und im echten Leben geraten sie ins Elend. Das wäre ja eher so eine Art wie eine Bildersucht. Ehrlich gesagt kommt das aber auch nicht vor. Also das ist mir in der Praxis noch nie begegnet. Es gibt schon Menschen, die intensive Tagträume haben. Und in Psychosen spielen sich ja auch häufig Bilder ins Bewusstsein, die was ganz Beunruhigendes haben. Aber dass jemand jetzt sagt, ich halte mich lieber in meinen Fantasiewelten auf und da auch gar nicht wieder rauskommt, das ist schon sehr selten. Das ist auch nicht ausgeschlossen, aber das halte ich nicht für eine Gefahr der Methode. Ich halte der Gefahr der Methode tatsächlich bei der gelenkten Imagination, also durch eine therapeutische Person oder auch eine pseudotherapeutische Person, selbst sich so gebärdende Wunderheiler und Schamanen, angebliche Schamanen, also dass von denen manipulative Energien über die Kraft der Fremdsuggestion und mit Bildern auch ausgehen kann. Das ist im Alltag, in den Zusammenhängen, die ich in der Psychiatrie, Psychotherapie erlebe, aber kein großes Problem. Wir haben eher damit zu tun, dass meiner Ansicht nach alle Menschen mit Imagination leben, dass sie sich das oft nicht in dem ausreichenden Maße bewusst machen und dass sie auch regelrecht verwundert sind, was für Möglichkeiten dadurch entstehen, wenn sie das üben, zu einer inneren Balance auch zu finden. Das ist nicht.
Aber ich würde da gerne einmal kurz einhaken. Also weil Sie ja gerade gesagt haben, wir leben ja alle mit den Bildern. Und wenn ich das mal einmal runterbreche, man hat ein bestimmtes Ziel vor Augen. Ich sag mal eine Veranstaltung, eine Feier, ein Treffen, ein Meeting, was auch immer. Und malt sich aus, wie es sein könnte. Das ist ja auch schon so ein inneres Bild, was man dann in dem Moment hat, was einen auch wieder beeinflussen könnte. Man stellt sich vor, das wird super toll, ich bin ganz toll vorbereitet, das Treffen wird fantastisch und dann läuft es alles anders. Hängt das damit zusammen, mit diesen inneren Bildern, dass man also dann das Gefühl hat, man wird davon beeinflusst oder beeinflusst einen das auch im Unterbewusstsein?
Ja, ich denke, auch da kann man viel falsch machen. Ich würde bei so einem Ansatz, sich durch so eine Imagination auf etwas vorzubereiten, vielleicht auch auf eine Prüfungssituation, würde ich immer empfehlen, nicht in diese komplett euphorische Richtung zu gehen, sondern sowas, wie wir sonst in der Therapie auch kennen, sowas wie good enough. Also was kann ich sozusagen vorwegnehmen? Wie stelle ich mir das vor, dass es gut genug läuft? Und wenn es dann richtig schön ist, dann kann es da noch besser werden. Aber das ist eher so dieses eben auch einkalkulieren, dass auch irgendwas schiefgehen kann, dass jemand maulig sein kann, dass mir eine Frage gestellt wird, die ich nicht beantworten kann und dass ich darauf dann immer noch gut genug antworten kann. Das wäre jetzt so zu diesem Imagination als quasi selbst Alltagscoaching.
Da eher neutral dann mit sich selber sein, neutrale Vorstellungen haben.
Ja, also gut genug. So schon, dass man durchkommt, aber dass man eben auch sich nicht da auf irgendwas prägt, was letztlich unrealistisch ist und wo man dann sofort zurückgeworfen ist, wenn irgendwas anderes passiert. Na, da finde ich also eher diese, das ist ja auch nicht ganz neutral, sondern das ist so dieses, sagen wir mal, Verhalten optimistische, so realistisch optimistisch. Damit ist man, glaube ich, bei solchen Alltags-Autosuggestionen ziemlich gut beraten. Aber da gibt's vielleicht auch ganz andere Modelle. Ich bin jetzt nicht so der.
Ich wollte gerade sagen, wir beide kommen hier schon gut. Wieder ein bisschen auch ins Philosophieren ein wenig hinein. Vielleicht, wenn ich den Bogen nochmal zurückschlage, gerade auch in Bezug auf psychische Erkrankungen und Imagination als Therapie. Das ist ja keine Neuentdeckung. Bereits habe ich gelesen, in den 50er Jahren wurde diese Art der Therapie schon angewandt, aber eigentlich hat sie erst heute einen größeren Stellenwert in der Behandlung bekommen. Womit hängt das zusammen?
Es hängt einerseits damit zusammen, dass durch die Luise Reddemann, die das in Bielefeld entwickelt hat, gerade für Trauma-Folgestörungen, also die damit günstig zu beeinflussen, dass die sich einen Namen gemacht hat und sehr überzeugend, sowohl in Vorträgen als auch in ihrer therapeutischen Praxis, auch mit ihrem schönen Buch Imagination als heilsame Kraft, dass sie damit bekannt geworden ist. Und da ist sie auch nicht allein. Es gibt halt eine ganze Reihe von Publikationen, auch eben tatsächlich so aus dem halbtherapeutischen Bereich, die dann so das innere Kind und so weiter in den 90er und frühen 2000er Jahren sehr populär gemacht haben. Aber ich denke, das hängt auch damit zusammen, das liegt also immer auch an einzelnen handelnden Personen, und Luise Redemann und Veronika Engel, also die dieses Bielefelder Modell entwickelt haben, die sind einfach persönlich sehr stark überzeugend. Die haben uns auch hier dazu gebracht, dass wir schon 2004 mit der Station für Traumafolgestörungen mit einem psychoimaginativen Therapieverfahren angefangen haben und das seitdem immer noch erfolgreich betreiben hier in der Bremer Ameos Klinik. Aber ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass wir diese dass eine Zeit lang auch Psychotherapiemethoden solche Arbeit mit inneren Bildern eher so der Esoterik-Szene überlassen hat und dass das dann, es war nie ganz weg, aber dass es dann wie in so einer Pendelbewegung auch zurückgekommen ist. Und inzwischen finden wir imaginative Verfahren längst nicht beschränkt auf die psychodynamischen Verfahren, sondern wir finden es in der Verhaltenstherapie, wir finden es in einer lösungsorientierten Kurzzeittherapie, in der systemischen Therapie. Wir finden es in künstlerischen Therapien, in Theatertherapien, im Katatym-Bilderleben. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche therapeutische Ansätze, auch in den ganzen Hypnotherapien natürlich, die mehr oder weniger klar damit arbeiten. In vielen Entspannungstechniken, so die Reise durch den Körper und so. Das ist alles auch schon das autogene Training, progressive Muskelentspannung. Im Grunde ist das alles Anwendung von imaginativen Verfahren, wo wir ja über Worte, also auf die Empfindungsweise des Organismus hinweisen und es lenken können. Also die Betroffenen, also in allen aus meiner Sicht guten Therapieformen geht es halt darum, dass die Betroffenen selbst mehr Kontrolle erlernen, diese Imagination zu steuern, ja.
Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, so psychische Erkrankungen. Welche oder kann man grundsätzlich alle psychischen Erkrankungen mit Imagination heilen oder nur mitbehandeln als Teil einer komplexeren Gesamttherapie?
Ich denke, psychoimaginative Verfahren sind vielseitig einsetzbar, also gerade im Entspannungsbereich, aber sie sind nicht so, dass sie alleine eine psychische Krankheit heilen können. Sie sind ein Bestandteil von Therapien, und wir haben uns eben für die Behandlung von Traumafolgestörungen darauf konzentriert, aber natürlich findet auf der Station auch noch anderes statt. Nur da machen wir konzentriert wirklich jeden Wochentag Imaginationsübungen. Also die Patientinnen und Patienten entscheiden sich ja auch bewusst für eine solche Behandlung, und dann wird tatsächlich jeden Tag in der Gruppe und teilweise auch einzeln an bestimmten Imaginationsübungen gearbeitet, weil wir davon ausgehen, dass die auch dazu beitragen, eine innere Sicherheit wiederzufinden, die häufig durch Traumatisierung verloren gegangen ist dann bei den Betreffenden. Und da wird richtig geübt. Das sind diese berühmten Imaginationsübungen, der innere sichere Ort oder das innere Team, die innere Bühne, die Tresortechnik. Das sind also bestimmte Übungen, mit denen wir da inzwischen sehr viel Erfahrung haben und die Patientinnen und Patienten regelrecht erlernen, die auch in Eigenregie zu übernehmen. Die inneren Helfer noch ganz wichtig, ja.
Kann man Imagination dann in diesem Zusammenhang auch mit positivem Denken gleichsetzen?
Ja, dazu sagt auch Luise Redemann ganz klar, das ist kein positives Denken in dem Sinne, dass man einfach, so wie wir es ganz am Anfang des Gesprächs auch hatten, negative Bilder durch positive quasi austauschen könnte, sondern diese Imaginationstherapie, wie wir sie hier durchführen und wie sie auch von Luise Redemann empfohlen wird, die stellt tatsächlich neben die negativen Bilder und neben das negative Denken positive Bilder und positives Denken und ermöglicht den Menschen eine Bewegung dazwischen. Und insofern ist dieses manchmal so propagierte positive Denken im Sinne eines Imperativs, du musst jetzt positiv denken, das ist was anderes. Also es geht immer auch um die um das Validieren der problematischen und dunklen Seiten im psychischen Leben, allerdings um auch darum, darin nicht stecken zu bleiben. Ich glaube, ein gut angesprochenes positives Denken würde da noch nicht mal widersprechen, aber dieses, also sozusagen, man könne rein positiv denken und jeden negativen Gedanken verscheuchen, das ist halt aus meiner therapeutischen Sicht unrealistisch. Also da würde ich widersprechen, dass das so billig zu haben ist.
Sie haben gerade auch von der Anleitung zur Imagination gesprochen. Kann man sich auch alleine mit Imagination therapieren? Also ich sag mal, wenn ich mich jetzt hinsetze und mir immer einrede, bei uns ist gerade bewölkt draußen, sage ich mal so, die Sonne scheint, die Sonne scheint, die Sonne scheint, habe ich irgendwann ja auch tatsächlich vor meinem inneren Auge irgendwie die Sonne. Aber reicht das aus?
Das reicht, glaube ich, nicht aus, aber möglicherweise wird die Übung, die Sie gerade beschrieben haben, von so vielen Menschen betrieben, dass wir inzwischen ja schon uns eher vor der Sonne fürchten müssen. Aber ich denke, wir alle sind darin geübt. Also Imagination ist nicht etwas, was auf einmal aus dem Therapiehimmel fällt, sondern wir alle sind darin geübt. Alle von uns, die lesen zum Beispiel, sind ja an eine sehr starke Imaginationsübung gewöhnt, weil wir ja in einer gewissen Weise das alles sehen, was wir da lesen, auch ohne, dass wir es als Film zum Beispiel gezeigt bekommen. Und das können ja auch durch Literatur erzeugte sehr starke innere Bilder sein. Wir sind aber darüber hinaus seit frühester Kindheit, denke ich, daran gewöhnt, dass wir solche inneren Bilder relativ stark im Bewusstsein haben und dass von denen eben auch eine heilende Kraft ausgeht. Also das Stichwort Märchen. Das sehen zwar heute nicht mehr alle so, wie Bruno Bettelheim gesagt hat, Kinder brauchen Märchen, aber aus meiner Erfahrung sind Märchen und Mythen extrem wichtig, um Menschen dabei zu helfen, innere Bilder von Überwindung, von Schwierigkeiten aufzubauen und auf die auch zugreifen zu können in Krisenzeiten. Also insofern auch ohne Therapie sind wir von inneren Bildern, wie sie in Mythen, Märchen, auch in Songs zum Teil, alten Liedern, aber auch in modernen Popsongs, wie sie darin ihre Bilder finden. Also davon hat jeder Mensch auch ein gewisses Paket an Ressourcen, auf die wir in der Therapie natürlich zurückgreifen. Da redet's ja genau um das Bemerken und Überwinden von Schwierigkeiten. Also mal wegen Hänsel und Gretel oder die Bremer Stadtmusikanten. Das sind ja Bilder, die sich jedem von uns, der irgendwie auch in seiner Erziehung was mit Grimms Märchen zu tun hatte, die sich uns sofort einstellen. Also die stark auch ohne jeden jetzt extra therapeutisch professionell angeleiteten Prozess, die ihre Wirksamkeit im Guten entfalten. Manchmal entfalten sie das auch im Schlechten, weil natürlich auch böse Menschen Bilder verwenden, um anderen zum Beispiel Angst zu machen oder um die zu manipulieren. Deshalb ist das Ganze halt auch nicht so einfach und deshalb braucht es in manchen Fällen, also neben dieser allgemeinen Fähigkeit über Imagination auch Auswege aus schwierigen Situationen zu finden, deshalb braucht es in manchen Fällen eine bewusste, gelenkte, therapeutische Imagination tatsächlich, um aus den finsteren Bildern auch wieder Auswege zu finden, um denen etwas entgegenstellen zu können.
Sie haben jetzt gerade ja die Märchen angesprochen und so ganz spontan gibt es ja die Märchen eigentlich immer mit einem Happy End. Also es ist natürlich manchmal positiv, manchmal negativ in den Märchen selber, aber es überwiegt letztendlich ja trotz allem, auch wenn es manchmal nicht so schön ist zwischendurch und man wirklich sich überlegen muss, lese ich das jetzt meinen Kindern vor oder nicht, doch trotzdem ein guter Ausgang. Das heißt, das, was Sie ja gesagt haben, in Krisenzeiten, wie komme ich damit klar, wie kann ich im Leben bestehen, wie kann ich Stärke entwickeln, das kann man da sicherlich rausziehen. Und dann würde ich doch noch mal einmal den Bogen zurückschlagen zu dieser Gratwanderung, die ich vorhin angesprochen habe, zwischen Realität und Fantasie, ob man da einfach auch ein Risiko hat. Man muss sich ja immer wieder bewusst machen, das ist jetzt auch so ein Spruch, das Leben ist kein Ponyhof. Es hat schöne Seiten, klar, aber man muss eben auch klarkommen mit den nicht so schönen Seiten. Und sicherlich kann einem Imagination helfen, aber man muss natürlich die Probleme in der Realität lösen.
Ja,
also es ist, glaube ich, eine sehr übergreifende Materie, diese Imagination, wo man wirklich, glaube ich, jetzt inzwischen rausgehört hat, dass es wichtig ist, dass man sich da professionell begleiten lässt. Wie ist das bei Ihnen in der Klinik? Wie genau wird das da angewandt? Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie läuft das ab?
Also speziell auf unserer Station A5 gibt es halt täglich die Imaginationsgruppe, die meistens psychologisch, psychotherapeutisch, manchmal ärztlich, manchmal auch pflegerisch gehalten wird und wo diese ziemlich deutlich nach dem, wie Luise Reddemann das empfiehlt in ihrem Programm, genauso läuft es da auch ab. Das wird natürlich über die Jahre und nach persönlichem Geschmack der Therapeutin und auch nach Zusammensetzung der Patientengruppe immer mal ein bisschen variiert. Aber es geht immer in der ersten Phase der Behandlung tatsächlich um Stabilisierung. Dafür bieten sich bestimmte Imaginationsübungen an, die richtig eingeübt werden. Das Schöne ist, dass die auch nicht langweilig werden, weil unsere innere sozusagen Bühnenbildnerei, das ist ja immer wieder ein bisschen anders alles ausgestaltet. Und dann gibt es halt für die Konfrontationsphase andere bewährte Übungen. Und es gibt schließlich die Integrationsphase, in der auch wieder neue Imaginationsübungen sich bewährt haben. Also am Anfang, und das kann sein, dass das mehrere stationäre Aufenthalte beansprucht, steht die Stabilisierung und die Absicherung, das überhaupt das Erlernen dieser Technik. Dann ist das mit der Konfrontation, das findet fast immer einzeln statt. Es kommt aber manchmal vor, dass das quasi reinschneit in auch eine Gruppensitzung. Und das ist der schwierigste Teil, den manche Betroffene auch gar nicht erreichen. Das kann man unterstützen, auch zum Beispiel durch EMDR. Das wäre auch nochmal ein Thema für sich, was eigentlich das EMDR dafür eine Rolle spielt. Und dann die Integrationsphase. Das ist wieder etwas, was dem gesunden Menschenverstand so ganz nahe kommt. Da kann man dann sowas machen wie die Imaginationsübung des sich selbst Begegnens mit mir als Person, also jetzt nicht jede Betroffene mit sich selbst, als uralten Menschen, der zurückblickt auf sein Leben und wie er seine Krisen überwunden hat. Das ist so eine Imagination, quasi der Futur 2 Perspektive, die für die Integration dessen, was jetzt in der Therapie geleistet wird und was daraus auch folgt, eine enorm wirksame geistige Gymnastikübung ist. Damit habe ich das so ungefähr umrissen, wie Imagination zu unterschiedlichen Therapiephasen, gerade bei Traumafolgestörung, wirksam sein kann. Und die Betroffenen mögen das sehr und auch das therapeutisch tätige Team mag das sehr. Und von dieser Station A5, wo wir das halt konzentriert anbieten, weil ja auch Mitarbeitende rotieren und weil wir darüber diskutieren in unseren Sitzungen, in unseren Fachgesprächen, strahlt es auch in der einen oder anderen Form auf andere Stationen aus, wo wir entweder tiefenpsychologisch oder verhaltenstherapeutisch uns anderen Themengebieten als jetzt der schweren Traumatisierung ja auch stellen und mit unseren Patientinnen und Patienten daran arbeiten. Und da gibt es so kleine das kleine Einmaleins der Imagination, wie zum Beispiel eine Baumübung oder die Übung, also wer wäre ich, wenn ich ein Baum wäre und wie würde sich das anfühlen, verwurzelt zu sein und einen Stamm zu haben und eine Krone und die sich im Winde bewegt. Und mit solchen ganz für jeden machbaren und auch nicht gefährlichen Übungen lässt sich eigentlich überall auch Entspannung fördern. Und insofern haben wir, glaube ich, inzwischen auf so ziemlich allen Stationen auch auch Settings, in denen Imagination, gelenkte Imagination eine Rolle spielt. Aber konzentriert findet es auf der Traumafolgestörungsstation statt.
Ich glaube, durch die ganzen Informationen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer inzwischen jetzt bekommen haben in den letzten Minuten, wo wir beide über Imagination sprechen, ist deutlich geworden, dass es wirklich ja eine professionelle Unterstützung braucht, damit es auch richtig läuft, damit man die Technik richtig erlernen kann, damit es auch womöglich in die richtige Richtung geht, weil es eben nicht nur darum geht, die Augen zuzumachen und die warmen Strahlen der Sonne zu sehen, sondern weitaus ja tiefer auch gelingt. Ganz zum Schluss würde ich Sie einmal bitten, vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, was sie tun können, um nicht an die falschen Therapeuten zu geraten. Imagination wird ja auch im Internet inzwischen groß beworben, aber wie kann ich erkennen, ob das wirklich gut ist und gute Imagination, ob das professionelle Leute sind oder nicht?
Schwierige Frage. Da gibt's alles Mögliche. Grundsätzlich bin ich optimistisch und kann mir vorstellen, dass auch von den nicht zertifizierten Angeboten viele, weil sie sich der Grundform bedienen, gute Dinge anregen bei denen, die sich damit beschäftigen. Und die Menschen sollten immer ihren kritischen Verstand eingeschaltet lassen. Und eine Methode, wie man das tun kann, ist mit anderen darüber reden. Also ich würde vielleicht ein bisschen davor warnen, da zu viel Alleingang im Internet zu machen und daraus irgendwas abzuleiten, was dann Personen in ihre Lebenspraxis integrieren. Ich denke, das ist wichtig, da mit Angehörigen, mit Freundinnen, Freunden, vielleicht auch Therapeutinnen drüber zu sprechen. Und grundsätzlich ist das ein so allgemein verfügbares seelisches Thema mit der Imagination, man kann das nicht quasi einsperren. Das geistert sowieso überall rum. Ne? Und darum Erfahrung damit machen, aber kritischen Verstand einschalten, mit Menschen drüber sprechen, wie die das jeweils einschätzen, auf die Auswirkungen achten und das, was Sie auch gesagt haben, echte Besserung findet natürlich im richtigen Leben statt und alles, was mir hilft, auch in meinem Leben, in meinem Organismus und auch mit meinen Bezugspersonen und mit meinem Beruf zurechtzukommen, da würde ich sagen, das ist gut und alles, was mir das Leben zusätzlich schwer macht und mir womöglich da irgendwelche Gruselbilder einsuggeriert, das ist, glaube ich, nicht gut. Und ein Punkt ist auch noch das mit dem Geld. Ne? Also eine therapeutisch geleitete Imaginationstherapie bekommt man inzwischen, also Elemente davon, glaube ich, in jeder auch von den Kassen bezahlten Therapie, wenn man das auch seiner Therapeutin mitteilt, dass man an solchen Verfahren Interesse hat. Viel Geld ausgeben, um da irgendwelchen Wunderheilern im Internet sonst was also da zu glauben, davor würde ich auch warnen, weil im Grunde genommen, also die Basics von Imagination sind sowieso frei zugänglich und alles, was therapeutisch angewendet wird, das finde ich, sollte sich in einem regulären Rahmen bewegen und das dafür haben wir in Deutschland, also was zum Beispiel auch von Kassen finanziert wird in der Therapie und dafür haben wir in Deutschland ganz viele und auch aus meiner Sicht schöne Möglichkeiten. Das wären so meine Kriterien, nach denen ich das beurteile. Das ist nicht ausgeschlossen, dass es auch quasi bei der wilden Therapie irgendwo richtig gute Sachen gibt, aber es ist eben auch nicht ausgeschlossen, dass es da richtig schlechte Sachen gibt. Und ich würde die Menschen davor warnen, sich in irgendeiner Weise quasi auch finanziell ausnehmen zu lassen.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Gonta, für das Gespräch. Ich selber habe auch viele Bilder damit herausgenommen aus dem Podcast. Vielen Dank.
Ja, danke, Frau Hartung-Kolbaum.
Das war Ameos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartung-Kolbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.